Ja, ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst erleben und feiern und das auch genießen. Ich habe es gerade ganz besonders genossen, die Band zu erleben und zu sehen, was da für Leute spielen und auch wie viel Jugendarbeit da drin steckt. Das fand ich richtig cool. Richtig coole Geschichten auch aus der Jugendarbeit, so einzelne Lebensgeschichten sind da gerade so vor meinem inneren Auge hergezogen, als ich euch gesehen habe. Und das ist echt stark. Also ist toll, mit euch zusammen unterwegs zu sein und besonders auch mit den beiden oder mit dem Bandleader und seiner Perle, das sind Niggi und Kati Schwenkschuster, und die haben wirklich Jugendarbeit richtig geprägt hier in unserer Gemeinde in den letzten Jahren. Und die sind aber vor 4 Wochen, haben die mal so einen kleinen Strich darunter gezogen, vorläufig, ne? Bis zum Comeback natürlich. Und haben gemerkt, dass jetzt was anderes dran ist für sie, gerade in der Gemeinde. Und ich finde es richtig stark, was ihr da in den letzten Jahren gemacht habt. Das passt gut zu unserem Thema der Predigt heute. Ihr habt Jugendarbeit gemacht. Ich hasse ja dieses Wort gemacht und leider steht es auch in unserer Vision. Und es steht sogar in der Bibel, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ihr habt echt Jugendarbeit richtig toll gemacht. Ich finde, wir können mal für euch beiden richtig applaudieren auch. Ich finde, ihr seid ein tolles Beispiel dafür, wie man sich leidenschaftlich einsetzen kann. Und dabei leidet man natürlich auch manchmal, aber damit sind wir schon mitten im Thema. Und ich habe mit Karin telefoniert in den letzten Tagen und da meinte Karin, ja, wie passt denn mein Einstieg Passion und so und die Passionszeit, wie passt denn das überhaupt zu diesem zweiten Teil unseres Visionssatzes in der Gemeinde und der Predigt heute? Eigentlich passt das ja nicht. Karin, ich muss ja leider widersprechen. Ich finde, es passt super gut. Das ist mir jetzt eben nochmal auch klar geworden, weil Passion ist ja die Leidenschaft, die Passion Jesu ist genau das, worüber wir heute reden. Und ich wünsche mir, dass bei dir etwas davon ankommt, dass es auch in deinem Herzen ankommt und da lebendig wird und auch Feuer fängt, dass du die Leidenschaft Gottes spürst und mit reingenommen wirst in diese unglaubliche Bewegung, die Gott unter uns hier und weltweit um die ganze Erdkugel ausgelöst hat, besonders durch das Leben seines Sohnes Jesu, den er geschickt hat und der sich das alles hier angetan hat mit uns. Und diese Bewegung, diese Leidenschaft, die hat so viele Menschen mitgezogen, dass es die größte Bewegung der Welt ist. Und wir sind heute Morgen ein Teil davon und ich wünsche mir, dass du dich neu reinziehen lässt in diese Bewegung, in diese Power, in diesen Drive von Jesus, den er hat für seine Menschen und der auch nicht aufhört, der damit nie zu Ende kommt und der damit, also daran nicht müde wird. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen müde gerade, weil mich hat diese Leidenschaft von Jesus in den letzten Tagen ein bisschen fertig gemacht. Wir hatten nämlich eine Woche, wo Evangelisation und Mission das Hauptthema war. Wir haben die ganze letzte Woche eine Jugendwoche mit ganz vielen Gemeinden in Heidelberg, insgesamt 15 Stück zusammen gehabt, in Neuenheim, in der Kirche der Methodisten. Und ich kann dir sagen, wir haben so viel gelitten in der Woche. Wir haben so viel gebetet und es ist so viel schief gegangen. Und das spüre ich gerade noch so richtig, dass das irgendwie, ja, nicht leicht war und ich bin irgendwie gerade davon noch angestrengt, auch wenn ich euch gleich ein paar richtig coole Geschichten erzählen kann. Ein paar tolle Wunder, die auch in dieser Woche passiert sind. Und aber zum Beispiel ist die Kirche, in der wir das machen wollten, die Providenzkirche in der Hauptstraße, 3 Tage bevor das losgehen sollte, also wir hatten jeden Abend so Evangelisationsveranstaltungen und gestern dann ein großes Konzert, ist 3 Tage davor für total kaputt erklärt worden von irgendwelchen Gutachtern und wow, wer hackt sich hier ein? Was ist die Firewall ausgefallen? Ja? Auf jeden Fall ist die für marode erklärt worden, für brüchig und baufällig und seitdem kann da nichts mehr stattfinden. Also die Kirche ist jetzt einfach zu und wir mussten innerhalb von 3 Tagen 9 Platz finden, obwohl alle Flyer und alle Social Media und alles darauf ausgerichtet war, dass es dort stattfindet. Das war ziemlich übel und dann haben wir tolle Aktionen gehabt in der Woche, zum Beispiel das Jesus-Taxi ist unterwegs gewesen in Heidelberg. Das war sehr interessant. Gibt es irgendjemanden, der das Jesus-Taxi diese Woche hat durch Heidelberg fahren sehen? Ah ja, wunderbar. Okay. Ja, es war ein bisschen komisch, ne, weil Jesus ist auch vorne, saß am Lenkrad. und ist gefahren. Und es konnten alle möglichen Leute einsteigen, die sich irgendwo hinbringen lassen wollten, die sich bewegen lassen wollten von Jesus an ihr Ziel. Und alles, was sie dafür geben mussten, war ein Interview zum Thema Jesus. Und das war richtig, richtig spannend. Allerdings ist das Jesus-Taxi auch gleich am ersten Tag kaputt gegangen. Das war ein bisschen schade. Und ich habe mich unglaublich geschämt, weil ich war vorne als Jesus verkleidet. Als wir dann alle zusammen, also wir hatten da immer so eine Besatzung von 4 Leuten, also Moderatoren, Kameraleute und so in einem Jesus-Taxi, als wir dann zusammen in die Werkstatt gefahren sind. Und ich habe mich kurz vorher habe ich noch meine Jesus-Verkleidung ausgezogen, weil ich gesagt habe, ich schäme mich, ich kenne die alle in der Werkstatt, das sind Freunde von mir. Und dann haben die anderen gesagt, ja, aber deswegen, was bist du denn für einer? Deswegen, lass es doch an, du musst doch dazu stehen. Da habe ich gesagt, nee. Meine ich. Und habe ich es ausgezogen und es war mir schon peinlich genug, dass überall auf dem VW-Bus Jesus-Taxi drauf stand. Aber das Jesus-Taxi wurde dann geheilt und wir konnten weiterfahren, sind aber kurze Zeit später ohne Sprit liegen geblieben. Also es war echt eine verrückte Woche, also kann ich euch sagen. Und da gibt es noch eine ganze Menge mehr Geschichten von Dingen, die schiefgelaufen sind. Aber insgesamt muss man schon sagen, Wahnsinn, was die Woche passiert ist und unglaublich cool, wie mutig Jugendliche auch sind. Ihr werdet es gleich noch selbst erleben hier und wie Jugendliche zu ihrem Glauben auch stehen. Also unsere Vision, die Erich mir auch heute Morgen den zweiten Teil sozusagen aufgebrummt hat in der Predigt, die heißt ja und, danke, das ist nämlich übrigens auch schief gegangen. Ich habe den Stick, den ich heute Morgen, auf den ich das draufgezogen habe, nicht mitgebracht oder den falschen mitgebracht. Und deswegen hast du jetzt gerade das nochmal gezaubert. Vielen Dank, Andreas. Und auch für das Video, was du noch aus dem Internet geholt hast, was wir gleich sehen. Vielen Dank. Also hier seht ihr nochmal unsere Vision. Gemeinsam geistlich stark werden, das war letzte Woche. Und jetzt diese Woche und Menschen zu Nachfolgern Jesu machen. Und ich kann euch sagen, wir haben richtig gerungen auch um diesen zweiten Teil, um die Formulierung, um jedes einzelne Wort. Das war ein Kampf, bis es zu diesem Satz gekommen ist. Auch in unserer Zukunftswerkstatt vor 2 Wochen, stimmt das? Vor 3 Wochen, samstags, wurde der dann anschließend nochmal verändert, weil es so spannend war, diese Formulierung zu finden. Und gelandet sind wir jetzt also bei diesem und Menschen zu Nachfolgern Jesu machen. Und wie eben schon gesagt, mich nervt dieses Wort machen unglaublich, weil ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der irgendwie was macht nach Konzept oder Rezept oder dann macht man es und dann ist es fertig oder so geht man, finde ich, auch nicht mit Menschen um. Mit Menschen macht man nicht. Menschen liebt man, Menschen begleitet man, Menschen lebt man etwas vor. Aber es ist leider biblisch und deswegen vielleicht gar nicht schlecht. Das steht nämlich so im Missionsbefehl und deswegen ist es vielleicht für mich auch eine gute Herausforderung, mich mal mit diesem Wort machen zu beschäftigen und ich nehme euch da auch mit rein. Und das steht ja in Matthäus 28. Manche von euch kennen das und das ist das sind tolle Verse, die da stehen, die uns gewaltig herausfordern und gleichzeitig auch gewaltig beschenken. Am meisten ist einem der Klang aus der Luther 84 Bibel gewohnt, wenn man das hört. Und deswegen auch mal jetzt aus der Luther 84. Jesus sagte zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also Matthäus 28, ne? Ich hoffe, ich habe es gesagt. Jesus sagte zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist jetzt ziemlich spannend, weil dieses Wort mache zu Jüngern heißt im Griechischen Matheteu und heißt eigentlich, müsste man eigentlich besser, finde ich, übersetzen, als mit machen müsste man sagen, lehret sie wie Schüler. Also in Luther 2017 ist ja eine neue rausgekommen zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. Gab es dann die neue Luther-Übersetzung, da gibt es auch das Wort machet nicht mehr. Und da steht dann, darum geht hin und lehret alle Völker. Also dieses Wort lehret finde ich jetzt auch nicht so super toll. Aber es ist wohl die etwas bessere Übersetzung von dem Matteo, denn es geht darum, Leute zu Schülern zu machen, also mit reinzunehmen in eine Lehre, in eine Idee zu leben und zu lieben und diese Welt zu verändern, die Jesus vorgelebt hat. Also das sind seine Jünger, seine Nachfolger, sind diejenigen, die ihm folgen und seine Schüler sind. Also damals in dem Bild der Leute, damals war man als Schüler eines Rabbis sozusagen an dieser Lehre angedockt von dem Rabbi. Und darum ging es. Man hat bei ihm gelernt, was seine Lehre war. Und darum ging es bei den Jüngern. Nachfolge heißt also hier im wörtlichen Sinn, oder zu Jüngern machen, heißt also sich seine Lehre aneignen, in etwas unterrichtet sein, einer Sache anhängen und sich mit ihr richtig gut auskennen. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um so richtig in die Liebe von Jesus einzutauchen und zu spüren, was er meint, indem wir das inhalieren, was seine Lehre ist. Und das ist weitaus spannender als Schule. So versuchen wir es ja auch im Buddunterricht, das soll weitaus spannender als Schule sein. Wir wollen da richtig was erleben. Wir wollen uns in die Lehre von Jesus reinsaugen lassen und dort erleben, wie er tickt und wie er ist und was er möchte. Und da geht es also um viel mehr als etwas für wahr zu halten. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Leute, zumindest alle, die wir im Jesus-Taxi drin hatten, die Woche, die gesagt haben, natürlich glaube ich, dass es Gott gibt. Also, dass es Gott gibt, das halten die meisten Menschen für wahr. Außer, es waren auch ein paar dabei, die haben schon gerufen, als wir so kamen mit dem Jesus-Taxi, ich bin Atheist und so weiter, fahr mal lieber weiter. Also, die hatten wir jetzt leider nicht drin. Ich habe gesagt, das wäre eigentlich ideal, wenn du einsteigst, aber das hat dann nicht geklappt. Es gibt schon, glaube ich, einen Großteil in unserer Gesellschaft, einen Großteil glaubt, dass es Gott gibt und dass da was ist. Aber nachzufolgen ist viel mehr als zu glauben, dass da was ist, weil ich glaube ja auch, dass da hinten ein traumhafter McDonald's steht, aber das heißt noch lange nicht, dass ich da hingehe und was esse, sondern da muss ich dann gleich nach dem Gottesdienst hin und es wirklich essen, um ein Teil von diesem McDonald's zu werden. Also es geht weit mehr als einfach nur zu sagen, ja, es gibt einen McDonald's, ja, es gibt einen Gott, sondern es geht darum, mit ihm zu leben und sich reinziehen zu lassen in seine Bewegung. Das ist Jünger sein und Nachfolger sein. Und wenn man das wird oder wenn man das ist, Nachfolger, übrigens das Tolle ist ja, dass dieses Wort auch zeigt, da bleibt man immer auf dem Weg, dann ist das, glaube ich, nichts, was man macht oder was fertig ist oder was irgendwie immer gleich abläuft, sondern es ist eher etwas, was passiert. Ich würde sagen, ganz viel in meinem Glauben ist mir passiert und ich kann nur staunen darüber, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Besonders auch, wenn ich auf den Tag gucke, als ich mich entschieden habe für Jesus, dann staune ich im Nachhinein, wie das abgelaufen ist. Damals habe ich richtig das Ja rausposaunt in alle Welt und bin anschließend freihändig auf dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, habe Jesuslieder gesungen. Und ich habe mich gefühlt, wie als hätte ich mit meinem ganzen Willen Jesus angenommen. So, aber im Nachhinein würde ich sagen, oh Mann, das war eigentlich eher ein kleines Ja, was ich da gesprochen habe. Und das große Ja, das kam von Jesus zu mir. Und das war schon viel länger. Und das hat schon viel tiefer in meinem Leben davor gewirkt. Und wirkt auch seitdem darüber hinaus in meinem Leben. Ich brauche das jeden Tag, dass Gott Ja zu mir sagt, dass Gott sich zu mir für mich entschieden hat. Das ist das eigentliche Besondere, was mir passiert ist in meiner Nachfolge. Und das macht mich wirklich leidenschaftlich, über dieses große Ja der Liebe Gottes zu reden. Aber natürlich, und das sagt dieser Satz natürlich auch, wir sind trotzdem auch daran beteiligt und herausgefordert. Und wir gehören in diese Geschichte rein mit unserem ganzen Dasein. Und wenn du in die Bibel guckst, dann findest du viele Geschichten, wie das passiert. Also zum Beispiel eine liebe ich in Johannes 1, gleich am Anfang, als Jesus sozusagen in seiner Start-up-Phase sich befindet und durch einige durchaus strategisch unkluge Dinge tut, wie zum Beispiel Jungs findet und sie in sein Start-up reinnimmt, sozusagen als Gründungsfamilie. Und das sind die ersten Jünger. Ich weiß nicht, ob das so klug war, die zu nehmen, aber scheinbar ist es eben so passiert und Jesus war auf seinem Weg und dann sind immer mehr Leute auf ihn aufmerksam geworden. Zum Beispiel, das müsst ihr mal nachlesen, wenn ihr zu Hause seid, kann ich euch leider jetzt nicht ganz vorlesen, Johannes 1, da findet also Also der ist Johannes der Täufer, der schon sein ganzes Leben auf den Messias wartet, der hat mehrere Jünger. Und dann kommt Jesus eines Tages vorbei und Johannes sagt seinen Jüngern, da ist er, das ist er, das ist der, den ich meinte. Und dann verlassen zwei seiner Jünger ihn sofort und folgen Jesus. Und Jesus dreht sich zu ihm um und sagt nicht, oh ja, schön, dass ihr da seid und das ist ja toll, dass es auch jemanden gibt, der mir folgt, sondern er sagt, was wollt ihr? Und sie sagen, wir wollen wissen, wo du wohnst. Das interessiert uns. Wir wollen wissen, wie du bist, wo du wohnst, was du machst, wo du herkommst. Lass uns da auch sein. Und sie kommen zu ihm und sie bleiben ganz lange bei ihm. Und dann packt es sie und sie gehen weiter. Und der eine von denen heißt Andreas und der findet dann seinen Bruder Simon. Und erzählt Simon und sagt, du, wir haben den gefunden, der Messias ist. Wir haben den gefunden, auf den alles wartet. Und Andreas, auf seine Weise wahrscheinlich ein ganz anderer Typ als sein Bruder, wird auch angesteckt und zieht mit. Und dann findet Jesus Philippus. Philippus, ein griechischer Name, wahrscheinlich eine ganz andere Art von Familie, ganz anderer Typ wieder. Und Philippus wird auch, folgt Jesus sofort, steht dann da. Und dann findet Philippus Nathanael. Und sagt zu Nathanael, das ist wieder ein richtig typisch hebräischer Name, also wieder eine ganz andere Art von Typ, eher so ein Denkertyp wahrscheinlich, und sagt zu ihm, Nathanael, wir haben den gefunden, von dem in der, ja, auf den wir warten, von dem in der Bibel als Messias gesprochen wird. Er kommt aus Nazareth, er heißt Jesus von Nazareth. Nathanael sagt, wer kann das denn sein? Aus Nazareth, das kann doch überhaupt nicht sein, da kann doch das gar nicht herkommen, was gut ist. Da kann doch nichts Gutes herkommen. Das ist ungefähr so, wie wenn man in Heidelberg sagt, vom Emmertsgrund, da kann auch nichts Gutes herkommen. Aber dann begegnet Nathanael Jesus, und das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte als die mit den anderen Jüngern, die Jesus gerade gefunden hat, und sagt zu ihnen, du Nathanael, du bist ein richtig guter Jude, ein richtig guter Israelit, du tust die Dinge richtig. Nathanael sagt, hey, woher kennst du mich? Und Jesus sagt, ich hab dich schon längst gesehen, als du unter dem Baum saßt. Und das überzeugt ihn und packt ihn. Obwohl er eigentlich der Typ der Argumente ist, wird er davon überzeugt und gepackt, dass Jesus ihn schon längst gesehen hat. Und dass er bei Jesus gesehen ist. Und dann geht er mit. Also vier ganz unterschiedliche Geschichten und es wäre spannend, diese Persönlichkeiten dieser Typen zu analysieren. Und ich wette, du könntest dich auch in einer dieser Persönlichkeiten wiederfinden. Jesus findet die verschiedensten Wege, um uns zu erreichen und mit auf seinen Weg in seine Nachfolge zu nehmen. Und das passiert heute ganz genauso wie damals. Ich finde es gar nicht so ungewöhnliche Geschichten. Das sind ganz gewöhnliche Geschichten, die damals waren. Und das ist auch hier unter uns ganz gewöhnlich, dass Jesus auf tausend verschiedene Art und Weise uns mitnimmt. Zum Beispiel letztens, das war auch eine coole Geschichte, da haben wir getauft am Neckar. Ich glaube, es waren Erich und ich und ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wer da getauft wurde, aber unter anderem auch Mariana Bastos, die ist, glaube ich, heute Morgen gar nicht da. Ne? Auf jeden Fall haben wir am Neckar getauft und direkt vorne an der Neckarwiese und es war total der tolle, herrliche Taufgottesdienst. Und dann später kommt einer auf mich zu und sagt, du, was war das denn? Kann ich mal mit dir reden und so? Ich habe das gesehen, ich bin hier vorbeigekommen und es war echt erstaunlich. Was habt ihr da gemacht? Kann ich da nochmal kommen? Macht ihr das jede Woche? Das hat total gut getan. Da habe ich gesagt, du, das war eine Taufe und das machen wir nur alle halbe Jahr. Und so sagte, oh, das ist immer natürlich schade. Ich habe gesagt, ja, aber kein Problem, du kannst auch mal einfach in den Gottesdienst kommen. Ja, und dann hat er gesagt, okay, aber das hat mich echt berührt. Ich glaube, ich komme da mal vorbei. Und dann hat sich noch rausgestellt, dass er Busfahrer ist. Da war ich natürlich auch sehr hellhörig und habe gedacht, interessanter Typ. Ich habe ihn dann aber wochenlang danach überhaupt nie gesehen, bis ich ihn dann irgendwann mal angeschrieben habe, weil ich irgendwie im Hinterkopf hatte, dass er Busfahrer ist. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr später. Und dann hat er gesagt, er war schon 10-mal im Gottesdienst. Und ich habe ihn nicht gesehen, das war ziemlich peinlich. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir so eine herrlich große Gemeinde sind, dass man viele Leute übersieht sonntags. Auf jeden Fall war er da und war auch total angesteckt vom Glauben irgendwie und berührt. Und hat dann auch für mich Bus gefahren und ist hier den Watoto Kinderchor gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, er stand auch hier vorne und ich habe ihn interviewt. So eine verrückte Geschichte. Und der Typ ist dadurch total mit Jesus in Kontakt gekommen und war am Ende auf einmal Mitarbeiter und als Busfahrer bei Watoto unersetzlich für für diese Konzerttour, bei der auch wiederum viele Leute auch zum Glauben gekommen sind. Also so läuft das, so schreibt Jesus seine Geschichten. Oder eine andere, da ist ein Freund von mir, der wohnt auch hier in Heidelberg, der hat was gemacht, wo ich eigentlich immer den Jugendlichen erkläre, pass mal lieber ein bisschen auf damit. Und zwar hat er nämlich eine Freundin gehabt, die gar keine Christin war. Ich würde mal eher raten, überleg dir das gut, weil hey, dein Christsein ist doch das Wichtigste in deinem Leben, warum dann eine Freundin, die da nicht dran glaubt. Aber er hat sich halt verliebt und die waren zusammen und ich dachte schon, das wird richtig schief gehen. Und es ist auch schief gegangen, weil irgendwann haben die sich wieder getrennt. Aber das Interessante war, dass sie in der Zeit zum Glauben gekommen war. Und ich habe gedacht, boah, was ist denn jetzt, wenn die sich wieder trennen? Und was ist dann mit ihrem Glauben? Und wir haben für sie gebetet und wundersamerweise ist sie Christin geblieben und ist jetzt total in der Nachfolge von Jesus. Also entgegen meiner Ratschläge und meiner Gedanken, was eigentlich gut ist, hat Jesus da Geschichte geschrieben. Richtig cool, wieder eine andere verrückte Geschichte. Oder als wir mit dem Jesus-Taxi vorgestern am Rohrbachmarkt waren, wir haben immer so Leute angesprochen, die irgendwo da gestanden haben und haben denen angeboten, dass wir sie mitnehmen an irgendein Ziel. Isabel, ich glaube, du warst auch dabei, ne? Wo wir diesen interessanten Typen da aufgegabelt haben. Wir sind dann da so hingefahren und wir haben das Fenster runtergekurbelt und ich habe schon in dem Gesicht dieses Typen, der hieß Benny, gesehen, dass er darauf jetzt überhaupt keinen Bock hat. Und er hat so gesagt, und ich habe so gehört, wie er gesagt hat, oh shit, Jesus-Taxi. Und ich hab gesagt, ja, genau so ist es und du kannst mitfahren. Und er hat gesagt, nee, das muss ich mir jetzt wirklich nicht antun. Und dann ist er aber trotzdem mitgefahren, eingestiegen. Wir haben ihn bis nach Handschuhsheim gebracht. Und auf dem Weg hat sich ein super spannendes Interview ergeben. Wir haben über Jesus geredet, er hat von seiner Familie erzählt. Und eine bei uns im Auto, das war Elisa, ich weiß gar nicht, ob sie hier ist, die hat dann, die hat dann gesagt, pass mal auf, wir können nachher noch für dich beten. Das ist so eine richtige, ihre Gabe, glaube ich, ist das Gebet. Sie verändert das Leben von Menschen durch Gebet. Und dann hat sie gesagt, wir beten dann gleich noch für dich. Und dann ging die Fahrt aber noch ein bisschen, wir haben über alles Mögliche geredet. Und dann waren wir bei ihm am Haus und ich habe gesagt, okay, kannst aussteigen und so, war schön, like uns noch auf Instagram und dann sehen wir uns vielleicht nochmal. Und er hat gesagt, ja, nee, park mal da vorne, weil wir wollen ja noch länger beten. Ich sag, ja, okay. Aber er war eigentlich Moslem, also er ist Moslem, ne? War ein bisschen spannende Situation. Wir haben dann für ihn gebetet und zu Jesus gebetet, auch um Hilfe für seine Familie und seine Mutter, um Gesundung und so weiter. Und irgendwann haben wir alle gebetet gehabt im Auto, wir waren da zu viert, außer er. Und ich habe dann Amen gesagt und gesagt, okay, Benny, dann hau rein, mach's gut. Sagt er, nee, jetzt will ich noch beten. Okay, alles klar, Benny, dann bet mal los. Und er hat gebetet, Jesus, ich danke dir, dass du so coole Leute hast. Leute, die so hinter dir stehen. Wow, der hat mir echt den Stecker rausgezogen in dem Moment. Das war verrückt, weil ich glaube, der hat zum ersten Mal in seinem Leben zu Jesus gebetet und das hat eine Viertelstunde Autofahrt durch Heidelberg gebraucht. Und in dem Moment hatten wir übrigens keine Panne. Ne? Das war eigentlich ein bisschen schade, weil sonst hätten wir noch viel mehr Zeit mit ihm gehabt. Aber es ist verrückt, wie schnell das gehen kann, dass Leute mit Jesus in Kontakt kommen, wenn wir mutig und offen und einfach echt sind. Und dazu lade ich dich ein, dass du einfach du selbst bist. Dieser zweite Teil der Vision soll nicht dazu da sein, dass du irgendwie unter Druck gerätst oder siehst, was du alles bisher nicht gemacht hast oder nicht geschafft hast oder wie wenig Leute du zu Jüngern gemacht hast. Nein, darum geht's nicht, sondern du sollst begeistert werden für die Leidenschaft Gottes, die durch dich lebt und durch dich bei den Menschen ankommt. Ich habe das letztens gemerkt bei der Zukunftswerkstatt vor, wie gesagt, 3 Wochen, dass es bei uns in der Gemeinde, dass da unglaublich viele starke Leute sind, die dieses Echtsein, dieses missionarisch-evangelistische in ihrem Alltag leben. Wir haben da hinten gesessen und wir hatten, du hast das glaube ich geleitet, Karin, das Thema Suche der Stadt Bestes. Und haben uns da ausgetauscht und auf einmal waren ganz viele Geschichten da, wo Leute hier aus unserer Gemeinde ihren Glauben im Alltag total beeindruckend leben. Da war zum Beispiel eine, die geht immer in die Sparkasse und also weil sie halt da das große Geld verdient. Also sie arbeitet in der Sparkasse, nicht zum Geld abheben, sondern um das Geld anderer zu verwalten. Und sie hat gesagt, immer wenn da Leute kommen, immer wenn Kollegen kommen oder Kunden, bete ich erstmal für die, bevor ich überhaupt mit denen rede. Fand ich total stark. Boah, was hat diese Frau für einen Impact an ihrer Arbeitsstelle? Wahnsinn. Und dann waren da viele andere Geschichten und ich habe gemerkt, wir sind sehr, sehr gut darin, unseren Glauben im Alltag zu leben. Aber ich glaube, wir könnten, also wenn es jetzt um diesen zweiten Satz geht, dann geht es nicht nur darum, wie wir persönlich unseren Glauben leben, sondern wie wir auch als Gemeinde, als ganze Gemeinschaft hier in Heidelberg unseren Glauben leben und Menschen zu Jüngern machen, zu Nachfolgern. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Strategie zu tun. Und da ich nicht so der ganz strategische Typ bin, habe ich mir mal einen dafür geholt. Der wird, glaube ich, einer der führenden Strategen in den nächsten Jahrzehnten sein. Und Linus, du kannst mal nach vorne kommen. Und ich habe das, also man merkt das eigentlich in vielerlei Hinsicht, wenn man ihn kennt. Hi erstmal. Fühl dich begrüßt hier von allen. Cool, dass du vorne auf der Bühne bist. Und wir werden dich jetzt ein bisschen kennenlernen und auch mit deinen Fähigkeiten, mit deinen sehr strategischen Fähigkeiten. Aber erstmal die Frage, achso, jetzt habe ich gar kein Mikro. Kannst du mir noch ein Mikro geben? Erstmal die Frage, danke, wer bist du eigentlich und wie heißt du auch mit Nachnamen und so weiter und wie lange kommst du schon in die Gemeinde?
Ja, also ich bin Linus Kretzer. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie lange ich da bin, aber ich glaube, ich habe fast alle Gruppen, die es hier gibt, durchgemacht.
Nicht schlecht. Alles klar. Volle Pulle. Also durchgemacht oder überlebt oder wie? Oder
gemacht,
also,
weil du das Wort nicht so magst.
Gemacht. Du wolltest wieder auf meine wunde Stelle sozusagen zu sprechen kommen. Ja, also man merkt schon, er ist ein Stratege. Ich genieße es total, mit ihm zusammen im Butt zu sein. Du bist einer der Säulen bei Butt und warst auch einer der Kameramann im Jesus-Taxi, ne? Wir haben ein paar aufregende Tage hinter uns. Jetzt aber die Frage an dich, beziehungsweise gar keine Frage mehr, sondern jetzt kannst du uns mal das zeigen, worin du strategisch gut bist oder eine der Dinge. Kannst du mir das mal geben? Und zwar ist er einer der Experten im Zauberwürfel. Und da gibt es noch mehr bei uns in der Gemeinde. Ich vermute, ich kenne einen, der noch schneller ist als er. Aber wir schauen jetzt mal, ob er diesen Rekord nicht hier jetzt vor uns allen bricht. Ihr seht den Zauberwürfel. Also dein eigener Rekord, den verraten wir jetzt mal nicht. Und ich verrate den anderen mal auch nicht, aber ich verrate danach, ob du ihn gebrochen hast, okay? Willst du noch was kurz zu dem Zauberwürfel sagen, damit den alle kennen, oder?
Ja, also der wurde, glaube ich, in den 70er Jahren erfunden. Es gibt 43 Trillionen Möglichkeiten, den zu verdrehen. Aber am Ende gibt es nur eine Lösung.
Ja, okay. Ja, ist ja kein Problem. 43 Trillionen, das kann man die hier. Achso, wir brauchen noch jemanden, der ihn verdreht. Das mache ich mal. Ja, besser Publikum. Nicht, dass nachher noch einer sagt, es stecken hier irgendwie unter einer Decke. Ja, komm. Nee, Sophia nicht. Da passiert dann irgendwas Schlimmes. Okay, super. Ja, das reicht schon. Alles durcheinander hier. Klasse. Jetzt geht's los mit dem Zauberwürfel. Ich nehme die Zeit und ihr könnt mitfiebern und auch ein bisschen gucken. Vielleicht kannst du ihn auch ein bisschen so halten, dass die Leute sehen, was passiert. Auf die Plätze. Fertig. Linus Kretzer, go! Also für mich ist das so ein bisschen so wie auf dem Mond fliegen. Wahnsinn. Aber das steckt hinter jeder Bewegung Strategie und Plan. Wir sind jetzt bei 32 Sekunden. Nicht schlecht. Linus Kretzer am Werk. Ihr kennt das ja von Wetten, dass... Da ist er! Wahnsinn, das ist richtig stark gewesen. Wow. Stark, High Five. Es waren ganze wenige 54 Sekunden. Wahnsinn. Ist das dein neuer Rekord? Nicht ganz. Okay, was war dein Rekord? 45, oder?
Ja.
45 Sekunden. Okay, es gibt hier noch einen, der heißt Philippe Sembikangwa. Der ist, glaube ich, heute auch nicht da. Aber das ist einer, mit dem solltest du dich mal auf so in so einem Boxring treffen, wo ja jeder so einen Zauberwürfel habt. Und mal gucken, wer. Aber wirklich Wahnsinn. Ich bin total beeindruckt. Aber jetzt meine Frage dazu. Was hat das mit dem zu tun, worüber wir gerade geredet haben? Was denkst du, hat so ein Zauberwürfel mit dem Weg Gottes zu den Menschen zu tun? Oder wie Leute Nachfolger und Jünger werden?
Naja, wie beim Zauberwürfel gibt es sehr viele Möglichkeiten, zu Gott zu kommen. Und ja.
Okay, also es gibt ja im Prinzip eine Lösung, hast du eben gesagt. Vorher 43 Trillionen, ach so, ja, dann geht's ja noch. Stellung des Würfels sozusagen. Und dann gibt es aber unglaublich viele Wege auch. Weißt du, wie viele Wege es dann gibt zur Lösung, zu der einen?
Nicht genau, aber es gibt sehr viele kluge Leute, die sich da Gedanken gemacht haben früher. Und also es gibt sehr viele.
Okay, nicht schlecht. Ja, und wie siehst du das sonst so? Also hast du noch einen heißen Tipp für uns zum Abschluss, wie man seinen Glauben so leben kann, dass Leute aufmerksam werden oder an Jesus interessiert?
Durchbeten auf jeden Fall.
Durchbeten, cool. Eine coole Möglichkeit, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Vielen Dank, Linus. Applaus nochmal für dich. Ja, genau. Das finde ich richtig, richtig starkes Gleichnis dafür, wie das mit Jesus ist. Es gibt ganz, ganz viele Wege und Jesus spricht ja auch davon, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dass da der Weg am Anfang steht, ist kein Zufall in diesem Vers, sondern man könnte sogar sagen, es gibt gar keine Wahrheit ohne den Weg zur Wahrheit. Und ich finde es herrlich, mit Menschen zusammen auf dem Weg zu Jesus zu sein. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, womit man seine Zeit und sein Leben verbringen kann. Und ich glaube, dass wir strategisch als Gemeinde auch darüber nachdenken können, was könnten denn verschiedene Wege sein, die wir als Gemeinde einschlagen, damit Menschen zu Jüngern werden, damit wir Menschen zu Jüngern machen, so schrecklich sich das anhört. Aber dazu habe ich euch ein Video mitgebracht und das zeigt drei verschiedene Wege. Und ich lade dich einfach mal an, dir dieses Video anzugucken und vielleicht mal so ein bisschen rauszufinden, okay, auf welchem Weg ticke ich gerade, auf welchem Weg bin ich unterwegs und gibt es da vielleicht noch einen der anderen Wege, die eine Sehnsucht in mir auslösen, wie ich meinen Glauben oder wie ich meine Kirche mir wünsche.
Am Anfang war Jesus.
Ah ja. Da kommt's.
Am Anfang war Jesus. Der suchte sich Freunde, man nannte sie Jünger. Bevor Jesus sich zurückzog, gab er ihnen noch einen Auftrag. Geht zu den anderen, ladet sie ein, macht sie zu Jüngern. Alle. Puh. Das war gar nicht so einfach, aber sie taten es und immer mehr Menschen glaubten an Gott und es entstand die Kirche. Keiner wusste genau warum, aber über die Jahre hinweg zog man sich in eine Art Burg zurück. Die war eindrucksvoll, bot Heimat und Sicherheit. Und während sie so in ihrer Burg lebten, fiel einigen auf, dass es außerhalb der Burg viele Menschen gab, die schutzlos waren und es dort ganz schön rau zuging. Und sie taten ihnen leid. Da erinnerten sie sich wieder an ihren Auftrag. Und sie berieten sich. Und einer hatte die Idee. Wir laden sie zu uns ein. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön traurig. Dann hatte einer die Idee. Wir machen ein cooles Programm. Wir nutzen neue Medien. Aber kaum jemand kam. Das war ganz schön frustrierend. Und sie hatten die Idee. Wir machen da draußen einen Event. Sie hatten viel Spaß zusammen. Doch nur wenige kamen mit. Nun, das war diesmal nicht ganz so traurig. Aber einige wollten mehr. Sie hatten eine revolutionäre Idee. Sie gingen los, nicht nur ein bisschen, nein, ziemlich weit raus. Mitten hinein zu den anderen. Und dort blieben sie. Mit ihren neuen Freunden sprachen sie über ihre Interessen und irgendwann auch über Jesus. Und das Ergebnis war eine frische Form von Kirche. Und sie hatten einen Grundsatz: keinen Rückzug mehr.
Genau, das sind drei Wege und ich finde, keiner der Wege ist irgendwie besser oder schlechter. Aber es macht Sinn, darüber nachzudenken, was denn die Wege sind, die heutzutage Menschen erreichen in unserer Gesellschaft. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, dass ich gerade spüre, dass Gott mich auf diesen dritten Weg ruft. Und das verunsichert mich total. Das macht mich irgendwie unsicher, weil das auch ganz viel von dem über den Haufen wirft, was eigentlich war und ist und was auch richtig ist und was mir auch Sicherheit gibt. Und vielleicht geht es dir auch so, dass diese ersten beiden Wege uns unglaublich viel Sicherheit geben. Auch hier in unserer Gemeinde. Wir haben eine richtig tolle Burg mit richtig coolen Veranstaltungen. Und die richtig viel Heimat bieten und die uns allen richtig gut tun und auch anderen, die hierher kommen, richtig gut tun. Aber von den 150.000 erreichen wir nur ein ganz paar dadurch. Also von den 150.000 Heidelbergern. Und der zweite Weg, das ist das, was wir jetzt zum Beispiel letzte Woche gemacht haben oder was wir auch hier in allen möglichen Aktionen tun, die wir so mit unserer Gemeinde planen und durchführen und die auch richtig gut sind. Nämlich, dass wir rausgehen und dass wir da ein Programm abziehen, was richtig Power hat und was richtig passt in unsere Zeit und wo Leute richtig angesteckt werden. Und das ist auch ein richtig guter Weg, aber von den 150.000 werden dadurch nur ein paar erreicht. Und jetzt gibt es den dritten Weg, dass wir rausgehen und bei den Leuten sind und bleiben. Stell dir das mal vor. Was ist dann mit unserer Heimat, mit unserer Sicherheit? Was ist dann mit all dem, was ich kenne und fühle? Aber wenn ich auf Jesus gucke, dann sehe ich schon auch diesen dritten Weg, oder? Der ist rausgegangen. Der ist von seinem Himmel rausgegangen. Überleg dir das mal. In Philipper 2 steht, der hat sich selbst entäußert und hat seine eigene Gestalt als Gott, seine Art als Gott verlassen, um als Mensch erkannt zu werden. Und ist dann als Mensch unter uns gewesen, hat unser Leben geteilt. Überleg dir das mal, was das für ein Schritt nach draußen war für ihn. Und was er uns damit vorlebt. Er geht damit das maximale Risiko ein und investiert alles, was er hat, sich selbst. Seine ganze Gottheit investiert er. Sogar so, dass nachher Leute sagen, das kann doch gar nicht sein, dass der überhaupt noch Gott ist, wenn er Mensch gewesen ist, passt doch nicht zusammen. Wie kann ein Gott denn sowas machen, seine Allmacht loslassen und ohnmächtig werden am Kreuz und damit alles riskieren? Damit widerlegt er sich doch selbst, oder? Das könnte uns auch passieren als Gemeinde, wenn wir das machen. Wenn wir bei den Leuten sind, dann könnte es sein, dass Leute kommen und sagen, das gibt's doch nicht, ihr habt euch sowas von säkularisiert, ihr seid ja gar nicht mehr als Gemeinde erkennbar. Ihr macht ja gar keinen Unterschied mehr. Ihr lebt ja einfach bei den Leuten, in deren Alltag. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht gut sein. Das ist richtig spannend und richtig gefährlich. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was da alles für Gefahren lauern. Aber ich habe das Gefühl, dass ich selber und wir und Menschen in unserer Gesellschaft das brauchen, dass wir bei ihnen sind und mit ihnen in ihrem Alltag Jesus entdecken und treffen und feststellen, dass Jesus schon längst da ist und dass Jesus schon längst auf dem Weg mit den Menschen ist und sie dann zu einer bewussten Entscheidung zum Glauben einzuladen, eine Entscheidung für Jesus. Ich habe hier noch eine super spannende Definition von Mission, also so einen richtig guten Lehrteil, aber ich glaube, ich lasse den jetzt weg und schade eigentlich, weil der ist echt gut, aber ich mache mit euch lieber noch eine kleine Herausforderung für euch persönlich, okay? Lasst uns doch noch mal kurz einen Moment nehmen, wo wir überlegen, was sind denn Gründe für mich, wie ich Werbung machen kann für Jesus in meinem Umfeld? Wie könnte ich so einladend von Jesus erzählen? Was ist das, was mich überhaupt berührt an Jesus? Was mich begeistert an ihm? Nimm dir doch noch mal jetzt Zeit, 2 Minuten oder auch 3 mit deinem Nachbarn, dass ihr euch einmal kurz austauscht. Vielleicht ist das eine biblische Geschichte, die dich besonders berührt hat in letzter Zeit oder in deinem Glauben so grundlegend ist. Irgendwas an Jesus oder an Gott, wo dein Herz schneller schlägt. So. Weil das ist wahrscheinlich das, womit du jemand anderen in deinem Umfeld am allermeisten auch erreichen wirst. Lass uns das kurz teilen und uns da kurz austauschen. Und genau, bitte denk jetzt bloß nicht, du bist noch nicht lange genug in der Gemeinde oder nur weil du heute zum ersten Mal da bist, kannst du nicht auch so eine Sache sagen. Fühl dich einfach ganz frei, dich da kurz auszutauschen mit deinem Nachbarn. Ja, ihr habt noch eine Minute. Nutzt ruhig die Zeit noch. Wer schon fertig ist, kann auch gern wieder nach vorne gucken. Leute, das ist herrlich, euer Gemurmel zu hören und eure Geschichten zu erahnen. Das ist toll, dass es bei uns hier so viele Geschichten gibt, so viel Begeisterung für Jesus und seine Geschichten in der Bibel. Ich glaube, wenn wir das alles auf den Tisch bringen würden, dann müssten wir hier, das würde lange dauern, wir bräuchten einen McDonald's-Bringdienst sozusagen, damit wir hier das durchhalten können, aber wir wären auch extrem ermutigt. Weil es ist einfach toll, was Gott in unserem Leben an Geschichten geschrieben hat. Und bitte nimm diese Geschichte oder deine Begeisterung für eine biblische Geschichte und teile sie mit anderen Menschen. Und fühl dich eingeladen, auch strategisch in unserer Gemeinde mitzuwirken, welche Wege wir gehen, um die Menschen zu erreichen. Also eine Geschichte ganz zum Ende, die mich berührt hat, ist die Geschichte mit den Schafen in der Bibel. Die wollte ich dir nur noch mal ganz kurz sagen, dass du das auch weißt, dass du damit auch gemeint bist, weil da spricht Jesus ja in diesem Gleichnis in Lukas 15 von den Schafen und wie der Hirte hinter den Schafen her ist und wie er sie liebt und wie wenn eins dieser blöden Schafe aus seinem Zwinger ausbricht oder aus seiner Weide ausbricht, wie er dem hinterher ist. Und das wundert mich total, weil Schafe sind doch wirklich die allerletzten Tiere, oder? Und was den Intelligenzquotienten angeht. Also, ich kenne mich aus mit Schafen, ich darf das sagen. Wir haben nämlich immer welche gehabt, als ich Kind war. Und ich fand die so lächerlich, dass wir die auch, ich habe dann öfter mal das Luftgewehr von meinem Opa genommen und wir haben dann so mit Freunden auf die Schafe geschossen und haben uns dann noch mehr gefreut, wenn wir gemerkt haben, dass die gar nicht gecheckt haben, dass sie eigentlich gerade gejagt werden, sondern einfach nur irgendwie wie blöd durch ihr Gatter gelaufen sind und keinen Ausweg gefunden haben. Naja, wir haben die Schafe richtig geärgert, wir sind auch auf denen geritten und so. Es war echt lustig. Auf jeden Fall gibt es auch in dieser Geschichte viele solcher doofen Schafe, eigentlich 100 Stück und eins läuft weg. Und dann geht der Hirte, geht Jesus diesem Schaf nach und geht ihm so lange nach, bis er es findet. Und das berührt mich total, weil wenn ich auf mein Leben gucke, dann brauche ich das so doll, dass Jesus mich findet. Dass er hinter mir her ist und dann steht da auch, er sucht so lange, bis er es findet. Da steht nicht, er sucht so lange, bis die Sonne untergeht oder bis er nicht mehr kann oder bis er wieder Essen braucht oder so oder bis irgendwas passiert. Nein, er sucht so lange, bis er es findet. So lange sucht er dieses eine Schaf und lässt die anderen 99 zurück. So wichtig bist du ihm. Stell dir vor, er hätte das alles, was er getan hat, nur für dich getan. Wenn du der einzigste Mensch auf der Welt wärst, hätte er das auch alles getan, weil du es ihm wert bist. Hätte er seinen Ort verlassen und wäre als Mensch zu dir gekommen, um mit dir zu leben und seine Passion, seine Leidenschaft zu teilen mit dir. Seine Leidenschaft für dich zu leben in deiner Nähe. Er lässt alles für dich liegen und er findet dich. Weil er sucht so lange, bis er dich findet. Und wenn das einer sagen kann und wenn man das einem abnehmen kann, dann ist Gott das, dass er das wirklich macht. Halleluja. Unser Glück. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du das wirklich machst und dass wir dir wie keinem anderen glauben können, dass du zu deinem Ziel kommst, weil das, was du willst, das passiert. Das glaube ich auch, wenn es mir manchmal gar nicht so geht und wenn alles dagegen spricht und ich manchmal richtig mies gelaunt bin und auch viel schief geht. Besonders auch, wenn wir wagen, in deiner Nachfolge zu leben und anderen zu Jüngern zu machen, dann geht richtig viel schief. Das ist irgendwie komisch. Aber du kommst zu deinem Ziel. Das will ich glauben, daran will ich festhalten. Und das ist die beste Botschaft meines Lebens. Und ich danke dir, dass wir miteinander durch diese Botschaft verbunden sind. Egal wie unterschiedlich wir sind und welche Wege du mit uns gefunden hast in der Vergangenheit. Wir gehören zusammen und wir sind die Kraft und wir sind die Power deiner Liebe auf Erden. Und wir werden damit in Heidelberg rumgehen. Und wir werden den Leuten sagen, wer du bist, damit du zu deinem Ziel kommst. Amen.